Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Herzlich willkommen. Am Klavier. Ganz alleine, Chick Corea. So hat sie angefangen, die beeindruckende Jazzkarriere. Schon im Alter von 4 Jahren hat Chick Corea Platz genommen an den Tasten und sich in gewisser Weise ab dann durch das Leben gespielt. Auf der Bühne, aber natürlich auch im Aufnahmestudio.
The record companies are very shy of making instrumental jazz music at all anyway. Even if you have the greatest names in jazz.
Ja, mit den Plattenfirmen war Chick Corea nicht immer zufrieden. Sie seien sehr zurückhaltend, was Instrumentaljazz angehe, sagte er. Auch wenn man ganz große Namen im Gepäck habe. Die hatte er durchaus, spielte mit Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie oder mit seinen eigenen Formationen Circle oder Return to Forever. Und aus den leidigen Erfahrungen mit den Plattenfirmen zog Chick Corea Konsequenzen und wurde Chef seines eigenen Labels. Song for Sally, Chick Corea am Klavier. Am Dienstag ist er im Alter von 79 Jahren gestorben, wie nun bekannt wurde. An den rastlosen, den produktiven, den überaus vielseitigen, aber auch den umstrittenen Pianisten Chick Corea möchten wir erinnern, und zwar im Gespräch mit dem Jazzpianisten und Komponisten Sebastian Sternahl. Professor für Jazzklavier an der Hochschule für Musik in Mainz ist er und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und mehrfach auch mit dem Echo Jazz. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen. Sebastian Sternahl, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, da sagten Sie, mit Corea sei ein alter Held des Jazz gestorben. Was genau ist für Sie so heldenhaft am Schaffen von Chick Corea?
Chick Corea war ohne Zweifel einer von den ganz Großen, gerade im Bereich Jazzklavier. Man könnte sagen, er gehörte natürlich zu den Big Five, zu den einflussreichsten Jazzpianisten der Gegenwart. Und tatsächlich ist sein Schaffen auch wahnsinnig vielfältig gewesen. Er hat ja nicht nur am Klavier Großartiges geleistet, sondern hat eigentlich auch ganz wichtig dazu beigetragen, den Jazzrock, also Fusion, mit auf den Weg zu bringen. Und war auch immer jemand, der viele Grenzen überschritten hat. Damit steht er natürlich auch für ein Verständnis von Musik oder ein Verständnis von Jazz, was sehr, sehr einflussreich gewesen ist.
Dieses Genre des Jazzrock, das ja immer wieder erwähnt wird, wenn von Chick Corea die Rede ist. Was genau ist das? Ist das das Beste von Jazz und Rock und dann zusammengetragen?
Ja, also das ist ja so in den 60er Jahren dann langsam entstanden, als der Jazz sich, wie es ihm ja oft zu eigen ist, auch den Einflüssen seiner Zeit nichts versperrt hat, sondern sich geöffnet hat. Und damals kam ja auch elektrisch verstärkte Musik, kam Rockmusik ganz stark in den Fokus, auch gerade der jüngeren Generation. Miles Davis hat das natürlich sofort erkannt, wie immer ein Neuerer, ein Pionier, und hat also auf Platten wie Bitches Brew zum Beispiel das aufgegriffen und das mit Jazz-Improvisation verbunden. Und da war eben Chick Corea auch direkt mit dabei und hat mit eigenen Projekten, also auch bei Miles Davis zunächst und dann aber auch mit Return to Forever, maßgebliches dazu beigetragen. Also da verbinden sich Klänge des Jazz mit Klängen des Rock, würde ich sagen. Und ja, das Beste von beidem, das ist ja immer so Ansichtssache, aber auf jeden Fall auf eine Art und Weise, die sehr gut funktioniert hat, sagen wir es mal so.
In der Zusammenarbeit mit Miles Davis hat Chick Corea sich dann ans E-Piano gesetzt, hat dieses Instrument prominent werden lassen. Also kann man sagen, dass er kein Instrumentalpurist war, der nur am großen Flügel Platz genommen hat?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Er ist natürlich auch ein ganz einflussreicher Keyboard-Neuerer gewesen, nicht zuletzt am Fender Rhodes-Klavier, das ja dann auch in den 60er Jahren sehr populär wurde. Aber er kommt schon ganz klar vom klassischen Klavier her und von der klassischen Musik, die ihn zeitlebens begleitet hat. Und die Art und Weise, wie er mit dem Klavier umgegangen ist, die ist natürlich auch einzigartig gewesen.
Was genau macht diese Art von Chick Corea alleine am Klavier aus? War er, was ja für Nicht-Jazzer immer ein großes Faszinosum ist, nämlich die Fähigkeit, im Moment am Instrument zu improvisieren, war das auch eine Stärke von Chick Corea?
Absolut, eine ganz besonders große Stärke. Übrigens ist Chick Corea ja gerade in den letzten Wochen, Monaten nochmal ganz, ganz aktiv gewesen im Internet auf YouTube und hat Masterclasses aufgenommen, Livestreams gemacht und hat die Leute richtig an dieser Spontanität teilhaben lassen. Also man hat ihn dann richtig beim Üben beobachten dürfen oder beim Improvisieren. Er hat ganz viel auch darüber gesagt, was Improvisation für ihn bedeutet. Und man hat ihn als Pianist gesehen. Und da ist es auch für mich als Pianist, kann ich das sagen, immer faszinierend gewesen, was er einerseits an Virtuosität zu bieten hat, also wie er das Instrument einfach beherrscht, wie ein großer klassischer Pianist eigentlich auch an Präzision. Und sicherlich ist die rhythmische Prägnanz bei ihm immer ein ganz wichtiges, prägendes Thema gewesen. Nicht zuletzt ja auch verbunden mit seinen lateinamerikanischen Einflüssen, die bei ihm immer vorkommen. Aber auch, wenn wir zum Beispiel in die klassische Musik schauen, spielt Béla Bartók für ihn eine ganz große Rolle. Und das hört man in seiner Musik auch sehr stark an.
Das Rhythmische ist ja auch gerade durchgekommen bei dem Beispiel, das wir gehört haben, Song for Sally von einer Solo-CD aus dem Jahr 1971. Haben wir auf Ihr Anraten gehört, Sebastian Sternhal. Was für einen Chick Corea haben wir da gehört? Auf alle Fälle ja eher den introvertierten, den melancholischen, bei allem Rhythmus, der da durchgeht.
Absolut, den melancholischen, aber auch den rhythmisch prägnanten. Man hört das im Verlauf des Stückes, also die Art der Rhythmik, die er verwendet, ist durchaus auch lateinamerikanisch beeinflusst. Aber wir haben auch den Chick Corea gehört, der Melodik verehrt und der auch gerade ganz einfache Melodien in ein ganz tolles Gewand kleiden kann. Und dafür ist dieser Song ein sehr schönes Beispiel.
Nun war das nur eine CD von 100 Alben, die von ihm zusammengekommen sind im Laufe der Zeit. 100 Alben, 23 Grammys. Unglaublich produktiv war er und dabei eben stilistisch auch sehr vielfältig. So produktiv und so vielfältig, da besteht ja eigentlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, sich zu verzetteln und auch womöglich den eigenen Stil zu verlieren. Wie beurteilen Sie das bei Chick Corea? Ist ihm das passiert? Ist er da sozusagen dieser Gefahr in die Arme gelaufen?
Ich persönlich finde nicht. Also ich finde, dass man ihn immer erkannt hat, weil er einfach so eine starke, ausgeprägte Künstlerstimme war. Egal in welchem Zusammenhang er unterwegs ist, ob am E-Piano, im Bereich Jazzrock, ob im akustischen Jazz oder zum Beispiel auch im Duo mit Bobby McFerrin. Das war ja auch eine Zusammenstellung, mit der er häufig unterwegs war. Ich habe ihn auch mal live sehen dürfen in dieser Konstellation und das war schon wahnsinnig faszinierend, weil da eine weitere Facette von ihm rauskam, für die er aus meiner Sicht sehr stark stand, nämlich der Wunsch, musikalisch zu kommunizieren, also Interplay mit einem anderen Musiker. Das passierte natürlich mit Bobby McFerrin absolut auf Augenhöhe und in Sekundenbruchteilen. Und er war immer auch jemand, der dann nicht nur auf der Bühne mit den anderen Musikern kommuniziert hat, sondern dem es immer extrem wichtig war, auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Das ging bei ihm ja dann sogar so weit, dass er eigentlich jedes Konzert dann irgendwann dahin brachte, dass das Publikum mitsingen musste. Also erstmal, was man bei einem Jazzmusiker vielleicht nicht erwarten würde, aber er hat das natürlich auf seine Art gemacht und auf eine sehr geschmackvolle Art gemacht und hat die Leute im Publikum spüren lassen, was Improvisation eigentlich bedeutet.
Das Publikum in Deutschland hat ihn ja dann doch bei aller Begeisterung auch vehement konfrontiert mit seiner Zugehörigkeit zu Scientology und mit seiner Bewunderung für Ron L. Hubbard. Das war ja eine Begegnung, die in Deutschland viel, viel kritischer gesehen wurde als zum Beispiel in den USA. Sogar ein Konzert in Stuttgart wurde deswegen einmal abgesagt. Ist er damit eigentlich in Musikerkreisen mit diesem Bekenntnis auch angeeckt?
Sicherlich, das ist ja auch gerade in Deutschland und Frankreich ein sehr präsentes Thema. In Deutschland wird ja auch Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet, auch nicht ohne Grund. Richtig trennen lässt sich das nicht. Wir sind aber natürlich jetzt bei dieser Diskussion, sind wir in so einem ganz großen Feld. Inwiefern kann man den Künstler von seinen weltanschaulichen Überzeugungen, religiösen Überzeugungen und so weiter trennen? Inwiefern muss man das zusammensehen? Das ist ja ein Thema, das auch sozusagen nicht neu ist. Da muss ich jetzt sofort an, ich sage schon fast das Paradebeispiel, Richard Wagner denken, wo er auch lange und immer noch in der Diskussion steht, darf man jetzt diese Musik eigentlich hören und gut finden? Das ist eine Diskussion, die man zu Recht führen kann und die auch geführt werden muss. Aber gerade heute, wo Chick Corea gerade von uns gegangen ist, würde ich auf jeden Fall den Fokus viel eher auf das künstlerische Erbe von Chick Corea lenken, das ohne Zweifel da ist.
Sebastian Sternhal, was haben Sie von ihm geerbt? Also was haben Sie von Chick Corea gelernt? Was nehmen Sie mit an musikalischen Einflüssen?
Ich muss, um jetzt mal noch eine ganz persönliche Anekdote zu schildern, tatsächlich an meine Schulzeit denken. Da habe ich Chick Corea noch selbst gerade als ein junger Entdecker des Jazz eben auch entdeckt. Und zwar mit einer Platte, die wahrlich jetzt nicht im Vordergrund steht, nämlich eine Trio-Platte mit seiner Akustikband aus den 80er Jahren. Damals hatte er einen Deal mit dem Plattenlabel GRP und es gab das Trio mit John Patitucci und Dave Weckl, also sehr Fusion-beeinflusster Akustik-Jazz eigentlich. Und ich habe damals zu Schulzeiten von genau dieser Platte das Stück Morning Sprite in vollem Umfang transkribiert und habe es auf einem Schulkonzert aufgeführt, weil ich das einfach toll fand damals. Und ich glaube, allein durch diesen Vorgang und dass ich mich so früh, so intensiv mit diesem Stück und auch mit der Platte beschäftigt habe, ganz viel sozusagen auch reingesickert ist in meine musikalische DNA, ohne dass ich das jetzt bewusst geplant hätte. Richtige Lieblingsplatten sind dann aber später andere geworden. Und eine ganz wichtige Platte für mich von Chick Corea ist die Trio-Platte mit Miroslav Vitus und Roy Haynes, die 68 aufgenommen wurde, nämlich Now He Sings, Now He Sobs.
Und die legt uns Sebastian Sternerl ans Herz. Das war unser Gespräch zum Tod von Chick Corea. Herzlichen Dank.